hast Post. Post aus Korea. Der Podcast des Netzwerk Junge Generation Deutschland-Korea.
안녕하세요 und herzlich willkommen zum Podcast Post aus Korea, das Netzwerk Junge Generation Deutschland-Korea. Wie ihr wisst, ist unser Podcast ja normalerweise immer auf Deutsch, aber wir sind ja das Netzwerk Deutschland-Korea. Deswegen sprechen wir heute mal über Koreanisch bzw. Koreanisch lernen. Denn heute geht es darum, wie wir eigentlich Koreanisch lernen und was für Tipps wir haben für Leute, die gerade anfangen oder anfangen wollen oder schon dabei sind, Koreanisch zu lernen. Aber wer sind eigentlich wir? Heute bin ich natürlich nicht alleine. Ich habe Anja und Lisa bei mir. Hallo Lisa!
Hallo, ich bin Lisa und mache gerade meinen Master im Fach Asienwissenschaften mit Schwerpunkt Koreanistik an der Uni Bonn.
Und die Anja ist ganz neu dabei. Stell dich einmal bitte vor.
Ja, gerne. Hallo, ich bin Anja. Ich gehe noch zur Schule in Baden-Württemberg und meine Leistungsfächer dort sind Deutsch, Englisch und Geschichte.
Und ich bin Alisa. Ich bin seit 2021 dabei. Warum sage ich das? Ich bin Koreanistin der Universität Bochum und die K-Pop-Expertin des Netzwerks. Außerdem bin ich 2022, mittlerweile schon anderthalb Jahre her, nach Korea gezogen und lebe seither in Seoul. Genau. Und wir haben ja alle schon Erfahrung damit, Koreanisch zu lernen, ne? Anja, du lernst auch schon Koreanisch, oder?
Ja, genau. Seit ungefähr 3 Jahren.
Okay. Dann lass uns doch mal kurz erzählen, seit wann und wie wir Koreanisch lernen. Lisa, fang einmal an.
Also, ich lerne seit ungefähr 6 Jahren mittlerweile Koreanisch. Und angefangen habe ich so richtig damit an der Uni, weil ich ja Koreanistik studiere. Am Anfang war es auch überwiegend über die Sprachkurse der Uni, wie ich das gelernt habe. Und mittlerweile haben wir aber keinen richtigen Sprachunterricht mehr. Deswegen mache ich jetzt gerade auch ich mache jetzt gerade Selbststudium. Bei dir war das ja ähnlich, oder, Alissa?
Nicht ganz. Also als ich angefangen habe, Koreanisch zu lernen, da gab es noch keine wirklichen Koreanisch-Bücher auf dem deutschen Markt. Und das war ein bisschen schwierig. Es gab da eins, das wissen die OG-Leute, ein Buch von Pons über Koreanisch lernen. Und die hatten richtig schön halt Hangul und die Vokabeln und Sätze. Und ich habe damals einfach alle Sätze auswendig gelernt, alle Vokabeln auswendig gelernt und ich war so, ja, jetzt kann ich Koreanisch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich dann das erste Mal nach Korea gegangen bin, das war 2013, da bin ich gerade 17 geworden, da hatte ich auch, ich würde sagen, nur positive Erfahrungen, weil mein Koreanisch ja so gut war, weil ich ja super viel sprechen konnte und super viel verstanden habe, weil ich ja einfach alles nur stur auswendig gelernt habe. Ja, und dann bin ich zur Uni gegangen und da musste ich dann erstmal alles entlernen, weil das, was ich da gelernt habe, das auswendig lernen, das hat natürlich Sinn ergeben, aber das hat halt mit Grammatik und so dem richtigen Leben, sag ich mal, nichts zu tun. Und das hat mir dann ein bisschen, also ich dachte erst, das ist so ein Vorsprung, aber gar nicht. Also das hat mir ein bisschen ins Bein getreten. Ich weiß gar nicht, es gibt so ein Sprichwort, ins Bein geschossen. Anyway, es war auf jeden Fall nicht gut. Ich bin da durch ins Stolper gekommen so und musste erstmal alles wieder entlernen, was ich wusste, weil ich halt jetzt richtige Grammatik lernen musste und ja, halt richtiges Sprechen, wie man diese ganzen Höflichkeitsformen bildet und so. Das hat mich mega überfordert am Anfang. Und ich bin ja von der Ruhr-Uni. Da ist ein besonderer Fokus auf Sprachen und auch auf die Sprachgeschichte. Dementsprechend habe ich auch vom ersten Semester an Hanja gelernt. Und dann irgendwann haben bei uns auch die Sprachkurse aufgehört und ich war irgendwie mit allem ein bisschen überfordert. Und ich bin ganz ehrlich, dann habe ich das eine Zeit lang aufgegeben, überhaupt Koreanisch zu lernen. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, mich so rückbesinnt, was ich eigentlich machen möchte mit meinem Leben und warum ich das eigentlich alles angefangen habe. Und dann habe ich angefangen, wieder im Selbststudium und so für mich selbst zu lernen und mit unterschiedlichen Methoden. Und ja, jetzt bin ich in Korea, jetzt muss ich jeden Tag Koreanisch sprechen. So, lange Geschichte, ist aber auch schon lange her, dass ich angefangen habe, deswegen ein bisschen ausführlicher. Anja, wie ist das bei dir?
Also ich habe ja schon gesagt, dass ich seit ungefähr 3 Jahren Koreanisch lerne, das aber auch immer wieder mit Unterbrechung. Und ich bin erst mit Videos dazu gekommen und habe dann online einen VHS-Kurs dazu gemacht von der VHS Salzburg. Aber jetzt gerade bleibt mir während der Schule nicht so viel Zeit. Ich mache nächstes Jahr mein Abitur und da ist einfach so viel anderes, dass ich nicht so Koreanisch lernen kann, wie ich es eigentlich gerne tun wollen würde. Aber wenn ich jetzt so für mich mal dann ein bisschen Koreanisch übe, ein bisschen wiederhole, dann benutze ich Lehrbücher und Videos. Und früher, als ich schon mal eine Pause gemacht habe vom Koreanisch lernen, habe ich mit Leuten aus dem VHS-Kurs, mit denen ich da auch gelernt habe, zusammen gelernt.
Kannst du sagen, was für Lehrbücher du benutzt?
Ich habe verschiedene. Also mein erstes Lehrbuch war das Koreanisch lernen leicht gemacht. Das ist auch übersetzt auf Deutsch. Dann habe ich mit dem Active Korean weitergelernt. Das ist auf Englisch. Und dann später mit dem Sogang. Und ja, da habe ich jetzt so verschiedene Erfahrungen gemacht mit denen. Und ja, die sind unterschiedlich vom Aufbau. Also das Koreanisch lernen leicht gemacht fand ich für den Anfang fürs Selbststudium zum Beispiel ganz gut.
Ich kenne von denen jetzt nur das Sogang-Buch, weil damit haben wir an der Ruhr-Uni auch gelernt. Ja, und wie du schon angesprochen hast, es gibt unterschiedliche Lerntypen, zum Beispiel über Audio, über Videos oder beziehungsweise Lesen, also egal, ob es Untertitel sind oder Texte oder direkt Bücher, dann reines Vokabellernen, wobei es da auch wieder Unterschiede gibt zwischen Leuten, die physisch lernen oder die digital lernen oder einfach stures Auswendiglernen, was ich nicht so empfehlen kann. Und dann gibt es die Methode, sich einfach direkt ins kalte Wasser zu schmeißen und sofort loszulegen und sich so, wie heißt das so, immersive experience.
Es ist so krass, ich habe mal jemanden getroffen, der koreanische Freunde hatte bei sich in der Umgebung und der einfach durch den Kontakt zu MuttersprachlerInnen die Sprache schon richtig gut konnte, aber halt sich nie wirklich so richtig klassisch mit dem Lehrbuch hingesetzt hat, aber er konnte halt richtig, richtig gut sprechen und ich finde, da könnte man glatt neidisch werden.
Also ich muss sagen... Sorry, aber das klingt wie die Jackson-Wang-Methode. Oder Wang, ich weiß nicht, wie man seinen Namen schreibt. Ganz Bücher wegschmeißen und einfach... Okay, er hat jetzt speziell gesagt, dass du dir halt einen Girlfriend oder Boyfriend anschaffst und dann einfach mit der Person ganz stur immer nur auf Koreanisch redest und dass es die beste Methode ist, um Koreanisch zu lernen. Aber ich meine, wenn du dir halt nur koreanische Freunde suchst oder halt Familienkontakte und dadurch dich halt so Method-Acting-mäßig direkt so verhältst, als würdest du alles verstehen, ist halt auch, also ist krass. Aber eigentlich, jetzt so pädagogisch gesehen, ist das wahrscheinlich auch mega sinnvoll, weil das ist ja genau das, was Kinder machen. Ich hatte ja schon mal im Podcast von meinen Patenkindern erzählt und ich bin so fasziniert davon, wie sehr gutes Koreanisch, die mittlerweile schon sprechen. Und die haben das ja auch nur dadurch gelernt, dass sie immer allen zugehört haben und dann alles, was gesagt wurde, wiederholt haben. Also wie Kinder halt lernen. Und das ist so krass, weil ich stimme dir zu, ich kenne die ja schon seitdem die Baby an sind, als sie noch nicht sprechen konnten. Und jetzt sprechen die einfach besser als ich. Also ich komme damit auch nicht so gut klar. Aber Ich glaube, Leute, die sich so gut da reinfügen können, die sind eher wirklich die Ausnahmen. Die meisten werden da schon eher auf klassische Lernmethoden zurückgreifen und diese dann nutzen. Mittlerweile gibt es ja auch für alle Lernarten ausreichend Ressourcen und Möglichkeiten, das online zu machen. Auch wenn man zum Beispiel keine Möglichkeit hat, eine Universität zu besuchen oder nach Korea zu reisen oder koreanische Freundinnen in Deutschland hat, also keine hat, dann hat man trotzdem die Möglichkeit, diese ausreichenden Ressourcen zu nutzen. Deshalb haben wir mal rumgefragt und recherchiert in unserem Netzwerk, was unsere Mitglieder denn fürs Koreanischlernen nutzen und welche Tipps sie auf Lager haben. Als erste Option ist da aber natürlich ganz klar die Universität. Denn in diesen Studiengängen lernt man nicht nur Koreanisch, sondern auch viel zur Sprachgeschichte und der Kultur. Es gibt mittlerweile mehrere Unis in Deutschland, die Koreanischkurse entweder im Optionalbereich oder als Nebenfach anbieten. Einige Unis bieten auch Koreanistik oder ähnliche Korea-bezogene Studiengänge an. Dazu hatten wir schon mal Anfang des Jahres eine Folge im Podcast gemacht, wo wir über unsere Korea-bezogenen Studiengänge gesprochen haben und die Erfahrung und das so ein bisschen miteinander verglichen haben. Wenn eure Unis aber keinen Koreanischkurs anbieten, dann schaut doch mal beim Spracheninstitut oder an den Kursen des AKFÖ nach. Denn auch dort findet ihr manchmal Kurse zu Koreanisch, die dann zwar selber bezahlt werden müssen, aber das AKFÖ bietet auch manchmal Kurse zu koreanischen Kultur, koreanischem Kochen oder K-Pop-Tanzen an. Als Alternative wäre dann noch die VHS, falls ihr keine Kurse an der Uni oder vom AKFÖ habt. Denn auch dort könnt ihr manchmal Koreanischkurse finden, so wie Anja das ja gerade erzählt hat. Was sind denn deine Erfahrungen so dazu?
Ja, also ich wohne ja in einer ziemlich ländlichen Gegend und bei mir gab es da also ziemlich nichts erstmal, so wo ich hingehen konnte, wo ich Koreanisch lernen konnte. Und dann habe ich so ein bisschen recherchiert und bin halt auf VHS-Kurse gestoßen. Und die haben mir dann auch wirklich weitergeholfen, weil das Selbststudium bringt einen schon weiter, aber mit Kursen geht es nochmal viel besser. Ein Grund dafür ist, weil man, das hört sich sehr böse an, aber weil man lernen muss, weil man hat ja seine Termine online. Immer, bei mir war es immer dienstags, wo man sich dann getroffen hat, wo der Kurs war. Und dann war da so eine Regelmäßigkeit drin, die man im Selbststudium nicht hat. Im Selbststudium läuft das über Motivation und Disziplin. Und in so Kursen, da ist so eine gewisse Verpflichtung mit drin. Die ist nicht schlimm, weil es macht einem ja Spaß. Außerdem können in Kursen auch sehr gut Fragen geklärt werden, wenn man Frage zu einer Grammatik hat. Und außerdem können Fehler auch verbessert werden und besonders die Aussprache verbessert werden, was am Anfang wirklich auch noch sehr sinnvoll ist, wenn man sich noch so ein bisschen mit Hangul noch nicht so ganz zurechtkommt, ein bisschen noch üben muss. Genau. Außerdem bekommt man von den KursleiterInnen Übungen und Hausaufgaben, die sie dann wieder korrigieren. Und da nimmt man auch wirklich viel mit, weil man eben das Gelernte so viel besser vertiefen kann durch diese Übungen. In meinem zweiten Kurs, ich war in zwei verschiedenen VHS-Kursen. Im zweiten Kurs war es so, dass viel mit Breakout Rooms gearbeitet wurde. Und da haben wir immer in Partnerarbeit meistens dann das Sprechen geübt. Wir haben Aufgaben einfach mündlich dann gemacht oder wir haben Dialoge vorgelesen. Und das hilft natürlich auch nochmal wahnsinnig, weil man sich an dieses Sprechen auch gewöhnt, was man im Selbststudium. Also man kann zu seinen Haustieren sprechen, aber nicht in einem Dialog reden. Ich habe ja schon angesprochen, dass ich in einer ländlichen Gegend wohne und diese VHS-Kurse kann man auch sehr gut online machen und sind nicht allzu teuer. Also bei vielen VHS-Stellen gibt es auch eine Ermäßigung für SchülerInnen, StudentInnen, genau. Ein Hinweis, den ich aber geben wollen würde, ist, dass man den VHS-Kurs oder generell den Kurs, die Gruppe, nicht so oft wechseln sollte. Zum einen haben die LehrerInnen oft andere Lehrmethoden. Das kann gut sein, weil es Abwechslung reinbringt. Das kann aber auch ein bisschen ja, Verwirrung reinbringen. Und was ich persönlich als den größten negativen Punkt von oft wechselnden Kursen sehe, ist, dass ein anderer Kurs oft ein anderer Lern- und Wissensstand besitzt, da sie oft auch mit anderen Büchern gearbeitet haben. Wenn man dann die Bücher kauft, sind die oft sehr teuer und das kann das Koreanischlernen wirklich deutlich teurer machen.
Also ja, ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich glaube, bei uns waren die Bücher auch sehr teuer, aber wir haben die halt immer gekauft, wenn jemand gerade in Korea war. Deswegen kann ich nicht so mitreden.
Ich wollte nur sagen, hier in Deutschland kosten so Bücher schnell mal 40 Euro tatsächlich. Und wenn man dann mehrere davon kaufen muss, ist es zumindest für mich als Schülerin dann schon ein Haufen Geld. Die ersten Bücher sind oft günstig, aber dann, je höher man vom Sprachlevel kommt, desto teurer werden die oft.
Falls ihr kein VHS-Angebot in der Nähe habt oder kein passendes Online-Angebot einer anderen VHS finden könnt, dann könnt ihr euch natürlich auch nach einem koreanischen Kulturzentrum Ausschau halten, ob ihr sowas in der Nähe habt. Das gibt es allerdings nicht in den ländlichen Regionen, sondern eher in den großen Städten. Aber auch dort haben die meistens richtig gute Kurse, nicht nur zum Sprachenlernen, sondern allgemein ein sehr vielfältiges Programm, halt ein Kulturzentrum, sehr viele kulturelle Kurse, auch Veranstaltungen, Konzerte, auch klassische Konzerte, auch Kunstausstellungen und so. Deswegen, falls ihr Kulturzentren in der Nähe habt, Kinoabende, ist mir auch noch eingefallen, schaut einfach mal vorbei und besucht die. Aber auch die haben teilweise Online-Veranstaltungen über Zoom. Also da macht es auf jeden Fall immer Sinn, sich informiert zu halten.
Richtig. Ich weiß nicht, ob das bei allen Kulturzentren so ist, aber das Kulturzentrum in Berlin macht die Sprachkurse auf jeden Fall mit dem Sejong Spracheninstitut. Und da habe ich selbst letztes Jahr einen dieser Sprachkurse gemacht. Das war zwar schon ein fortgeschrittenes Level, aber ich war wirklich sehr zufrieden. Also das hat mir richtig gut gefallen. Und ich habe auch von den anderen in meinem Kurs gehört, die quasi von Anfang an diese Kurse gemacht haben und dann halt so ein fortgeschrittenes Level erreichen konnten. Und die meinten auch, die sind sehr zufrieden mit den Kursen, weil die sehr gut strukturiert waren und auch gut aufeinander aufbauen. Also die aus dem Kulturzentrum kann ich auf jeden Fall empfehlen.
Dein Kurs war auch online, den du mitgemacht hast?
Nee, der war offline, aber die haben während der Corona-Zeit alle Kurse online gemacht.
Es gibt von dem Sejongnos Spracheninstitut auch Online-Kurse, die halt von KoreanischlehrerInnen hier in Korea, aber ich glaube auch international gehalten werden. Aber, nein, nicht aber. Die gibt es auch auf Deutsch, auch auf Englisch, auch auf Arabisch, Französisch, Spanisch. Man muss halt immer nur Ausschau halten, weil das Angebot immer variiert. Ich weiß zum Beispiel jetzt gerade im Moment läuft der Introductory-Kurs online, aber das ist wirklich sehr introductory. Also wenn man dann schon Hangul lesen kann, dann ist man vielleicht sogar schon überqualifiziert da. Aber die haben sehr gute Kurse, auch sehr viele Kurse. Die bieten die kostenlos als auch bezahlt an. Bei den bezahlten Kursen, die kann man kaufen und direkt anfangen. Bei den kostenlosen Kursen muss man sich bewerben und für die Bewerbung muss man einen Einstufungstest machen. Und dementsprechend darf man dann halt bestimmte Kurse besuchen und bestimmte Kurse nicht besuchen. Und ja, wenn man sich beworben hat, macht man den Test und dann bewirbt man sich sozusagen nochmal für, also wie an der Uni eigentlich auch, für bestimmte Timeslots. Und dann wird man einem zugewiesen, dann kann man das entweder annehmen oder ablehnen und dann kann man den Kurs besuchen. Genau, da gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Es gibt zum einen den begleitenden Kurs oder den Self-Study-Kurs. Bei dem Self-Study-Kurs hat man meistens bis zum Ende des Jahres Zeit, die Lektionen fertig zu machen und hat, glaube ich, zwei Online-Lessons oder muss irgendwie zwei Aufsätze oder sowas schreiben und abschicken. Und die begleiteten Kurse, die sind hingegen sehr viel anspruchsvoller. denn dort gibt es wöchentliche Online-Kurse, wo man hingehen muss, die sind verpflichtend. Außerdem hat man noch Hausaufgaben sowie Aufsätze, die man schreiben muss und am Ende auch noch eine Abschlussprüfung, also die hat schon in sich. Aber ich würde sagen, das lohnt sich auf jeden Fall, denn wer nicht die Möglichkeit hat, ein Topic-Zertifikat zu machen bzw. einen Test abzulegen, der kann auch die Abschlusszertifikate des Sprachinstituts angeben. Zum Beispiel, wenn man sich in Korea für die Universität bewirbt, werden die akzeptiert. Aber auch in einer bestimmten Situation, wie die Aufnahmeprüfungen an Universitäten oder auch Visumsanträge. Denn nur Zertifikate dieses Instituts werden als Alternative akzeptiert. Denn dieses Sejongno-Institut ist ein offizielles Institut der Regierung.
Das ist ja mega krass. Ich wusste gar nicht, dass das Zertifikat von dort auch anerkannt wird. Also so Abschlussprüfung klingt immer erstmal scary, aber wenn man dann direkt so ein Zertifikat bekommt und dann nicht extra nochmal so einen Test, also den Topic-Test machen muss, ist ja mega gut. So, jetzt haben wir ja schon sehr viel über verschiedene Kurse, die man nehmen kann, geredet. Aber für die Leute, die diese Sprachkurse aus welchen Gründen auch immer nicht besuchen können, gibt es ja auch noch die Möglichkeit, sich Koreanisch selber beizubringen. Habt ihr vielleicht bestimmte Lehrbücher, da haben wir ja ganz am Anfang ein bisschen angeschnitten, habt ihr irgendwelche Lehrbücher, die ihr besonders empfehlen könnt?
Ich würde noch einmal ganz kurz einen Nachtrag sagen zu den Abschlussprüfungen. Und zwar nur die höheren Level werden anerkannt. Also wenn man das erste Level macht oder so, dann wird es nicht anerkannt, nur die Intermediate 3 und 4 sind das, glaube ich. Also die höchsten Level, die auch Topic Level 4, 5, glaube ich, widerspiegeln. Also falls ihr die da drunter macht, tut mir leid, das war eine Fehlinformation. Aber in Koreanisch Bücher, ich habe eine Bücherreihe, die ich sehr gerne benutze und das sind Topic Bücher. Die sind komplett auf Koreanisch und da wird Koreanisch übersetzt. Versteht ihr, was ich meine?
Ja.
Okay, also da stehen dann auch Hanja und ich glaube sogar irgendwas auf Japanisch noch. Aber primär werden die Wörter einfach umschrieben. Also es gibt keine direkte Übersetzung und da muss man sich einfach erschließen, was dieses Wort bedeutet. Die finde ich sehr gut. Und ansonsten habe ich damals in der Uni mit Sogang und Ide, also von der Ihwa University, die Lehrbücher benutzt. Ich habe auch Kinderbücher genommen, weil ich ja Patenkinder habe. Aber das zählt nicht.
Also ich habe auch, wie du, mit den Sogang-Büchern gelernt. Das war beim zweiten VHS-Kurs das Lehrbuch, das da genutzt wurde. Ich fand es wirklich sehr gut, dass es da ein extra Heft gab für die, also mit den Vokabeln und mit der Grammatik. Das fand ich wirklich voll gut. Aber bei dem Buch, ich weiß nicht, ob das so für, wenn man keinen Kurs hat, so das Richtige ist. Ich weiß nicht, mir persönlich ist damit sehr schwer gefallen, dann selbst mit weiterzulernen. Ich habe ja vorhin schon von dem Koreanisch Lernen leicht gemacht Buch erzählt. Das ist ja auf Deutsch, auch wenn da die Übersetzung auch immer wieder ein paar Macken in der Grammatik hat, fand ich das wirklich gut, so zum Einsteigen einfach, ja, das zu lernen, das finde ich, ist da recht leicht gefallen mit. Und es ist auch nicht allzu teuer gewesen. Mein erster Koreanischkurs war mit dem Active Korean, mit den Active Korean Büchern. Und das kann ich wirklich weiterempfehlen, das Buch. Und das ist für Selbststudium sehr gut geeignet, weil da sind die Vokabeln noch überschaubar. Ich habe oft so das Problem, dass mich so Vokabeln sehr schnell erschlagen und ich mir die dann nicht gut merken kann. Aber ich fand, da war das eine sehr gute Menge immer an Vokabeln und die sind dann eigentlich auch alle in den Lektionen auch vorgekommen. Außerdem wurde die Grammatik immer kurz und gut erklärt. Allerdings ist das Buch halt auch auf Englisch. Also ich weiß nicht, wenn man nicht gern auch auf Englisch eine Fremdsprache lernt, dann ist das vielleicht eher nichts für einen. Ich hatte zudem Active Korean auch die Workbooks und die fand ich auch wirklich sehr gut, weil das verschiedene Kompetenzen eben abgeprüft hat, man die üben konnte. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Also fürs Selbststudium kann ich die Active Korean Bücher wirklich empfehlen.
Ja, das, was du angesprochen hast, mit, dass die Bücher auf Englisch sind, ist vielleicht ein wichtiger Punkt, den man wissen sollte. Also die Sogang-Bücher, die habe ich auch benutzt, was eine Überraschung. Die sind nämlich auch auf Englisch. Und das ist halt wirklich so ein bisschen, also es kann ein bisschen schwieriger sein für manche, weil man ja quasi von einer kompletten Fremdsprache dann nochmal in eine andere Fremdsprache übersetzen muss und dann ins Deutsche. Vor allem bei den Vokabeln. Also es ist gut, dass diese Vokabelhefte bei den Sogang-Büchern dabei sind, aber die sind halt auf Englisch und manche Wörter werden dann im Deutschen doch ein bisschen anders übersetzt. Auf jeden Fall, das sind dann so Sachen, auf die man achten sollte. Was ich auch noch gut fand, sind die Bücher vom Sejong-Institut, weil da halt in den Lektionen wirklich so die Sachen beigebracht werden, die man auch tatsächlich im Alltag benutzt. Also da werden irgendwie so Situationen beschrieben, die man auch wirklich hat, habe ich das Gefühl. Das ist ja manchmal so eine Sache bei so Lehrbüchern, dass da einfach irgendwelche auch Vokabeln beigebracht werden, wo du dir denkst, ich brauche die eigentlich gar nicht und benutze solche Wörter auch nie, aber ich muss die halt jetzt irgendwie lernen, aus welchem Grund auch immer. Auf jeden Fall, da kann ich die Bücher vom Sejong-Institut empfehlen.
Ja, da stimme ich auf jeden Fall zu. Ich kann mich an eine Situation erinnern, als ich frisch in Korea war, habe ich auch einen Kurs beim Sejong-Institut online gemacht. Und da hatten wir, das war so eine ganz doofe Situation, da hatten wir gerade in die Bank gehen und sowas diese Woche in den Vokabeln in der Lektion gehabt. Und da war irgendwas, ich kann mich gar nicht mehr genau dran erinnern, aber ich habe irgendwie eine Rechnung bekommen und ich war total überfordert, weil das alles nicht so geklappt hat. Und ich wohne in einer Ecke in Seoul, wo nicht so wirklich Englisch vorhanden ist, sag ich mal. Und es war schon so super spät, also es konnte mir auch, also ich konnte halt auch nirgendwo mehr hinfahren und es konnte mir irgendwie niemand richtig helfen. Und dann habe ich mich so geärgert, weil ich war so, das kann nicht wahr sein, Alissa, das war diese Woche in den Lektionen, du solltest die Vokabeln eigentlich drauf haben, die du jetzt bräuchtest in dieser Situation. Ja, weil, kurzer Ausschweifer, es gab das Problem, dass der Automat zwar Englisch konnte, aber die englische Version des Automatens komplett anders war und die Funktion, die ich brauchte, nicht hatte. Und deshalb musste ich es auf Koreanisch machen. Aber ich hatte damals auch kein Internet, weil ich noch keine SIM-Karte hatte. Und dementsprechend musste ich dann halt erraten, was ich gerade machen muss, weil ich die Vokabeln ja nicht richtig gelernt hatte. Also lernt eure Vokabeln, vor allem wenn sie alltagsrelevant sind. Welches Hanja für Plumpsklo ist, das braucht man nicht. Aber Vokabeln über die Bank, die braucht man auf jeden Fall. Eine weitere Empfehlung für Textbooks ist mir gerade noch eingefallen. Ich weiß nicht, wie das Textbook heißt, aber das hatte ich mal von einer Freundin ausgeliehen. Das war ein Kochbuch auf Koreanisch mit, ich glaube, so kleinen Anmerkungen auf Englisch, halt was etwas heißt, aber die Beschreibung und alles war auf Koreanisch, da waren richtig Rezepte drin und dann waren da nur zwischendurch Anmerkungen, das ist der Unterschied oder das bedeutet diese Maßeinheit oder das bedeutet diese Zutat so. Und das ist ja auch super hilfreich, weil wenn du die Rezepte danach kochst, dann brauchst du die Vokabeln ja auch, weil du dann wissen musst, was muss ich jetzt überhaupt benutzen. Und umso öfter du das dann nachmachst, umso leichter fallen dir die Vokabeln natürlich auch wieder ein. Wer aber nicht nur Lehrbücher verwenden möchte, beziehungsweise mit Lehrbüchern ein bisschen Probleme hat, der kann auch andere, weitere Hilfsmittel verwenden, zum Beispiel Apps. Und ich weiß, wir hatten da schon mal drüber geredet. Ich weiß nicht, ob in der Koreanistik-Folge oder in einer anderen Folge, aber ich empfehle immer noch Drops. Das ist keine Werbung. Ich finde die App super, weil man gut Vokabeln lernen kann. Die Vokabeln sind teilweise ein bisschen komisch, aber normalerweise sind die richtig gut ausgewählt. Die Umschrift ist richtig, was auch nicht bei allen Vokabel-Apps so richtig ist. Und was ich super finde an der App ist, man lernt mit Bildern, man lernt nicht mit Text. Und ich bin anscheinend eher der visuelle Lerntyp, habe ich durch diese App gelernt, weil ich mir dadurch Vokabeln besser behalten kann. Also ich gucke wirklich Dinge an und dann kommt mir das koreanische Wort in Sinn und ich weiß gar nicht warum, aber so Assoziationsbasis funktioniert in meinem Hirn viel besser als reine Wörter. Wer aber nicht das Problem hat, der kann andere Vokabel-Apps probieren. Was ich nicht so gut empfehlen kann, ist sowas wie Mondly oder Duolingo. Dort kann man zwar bestimmte Wörter gut lernen, aber Aussprache bzw. Umschrift ist teilweise nicht richtig. Die Wortwahl ist vereinzelt komisch und Grammatik ist also teilweise völliger Quatsch. Also dann wird der eine Satz in Panmal, also in der Umgangssprache gemacht und dann der nächste ist dann in super höflich geschrieben und keine Erklärung oder sonst irgendwas, auch nur eine Anmerkung. Die deutsche Übersetzung passt dann auch manchmal nicht, also dass dann sie und du gemischt wird mit Umgangssprache. Also es ist alles durcheinander. Deshalb würde ich die beiden Apps für Koreanisch nicht empfehlen. Für andere Sprachen kann ich das nicht sagen. Mir wurde einmal Language Dear, heißt die, glaube ich, empfohlen. Dazu kann ich aber nichts wirklich sagen, denn ich habe sie vielleicht nicht ausprobiert, obwohl sie mir empfohlen wurde. Tut mir leid dafür. Ja, aber wer Vokabeln einfach nur stur lernen möchte, so wie Karteikarten, der kann natürlich den Klassiker verwenden. Phase 6 kann man sich kaufen, kann man auch als App benutzen, kann man physisch verwenden oder man kann die Vokabeln selber eintragen, wie zum Beispiel bei Anki. Dort kann man auch ja, offizielle Karteikarten kaufen, zum Beispiel zu den Zugangbüchern, halt vom Verlag fertige kaufen. Man kann die aus der Community downloaden, wo andere Leute die eingetragen haben. Oder man trägt die selber ein, wenn man die aus der Community da runterlädt. Und auch wenn man die selber einträgt, ist natürlich die Möglichkeit, dass da Fehler sich einschleichen und man dann die Fehler die ganze Zeit mitlernt, doch etwas hoch. Deswegen da auch Vorsicht und immer checken, ob es auch wirklich richtig ist. Ansonsten lernt man halt fehlerhafte Vokabeln.
Da sagst du was ganz Wichtiges. Bei so in Anführungszeichen nicht offiziellen Sachen wie Anki oder auch so Online-Blogs, die zum Beispiel koreanische Grammatik erklären, sollte man wirklich aufpassen. An sich ist das ja eigentlich richtig praktisch, dass es diese Blogs zum Beispiel auch gibt, aber mir ist es zum Beispiel schon passiert, dass ich mich darauf verlassen habe, dass die Informationen, die da drin stehen, richtig sind. Und dann hat eine koreanische Freundin meine Notizen so drüber gelesen und hat dann da Fehler gefunden. Und sie dachte, ich hätte irgendwie selber Beispielsätze geschrieben, aber ich habe ihr dann gesagt, so, nee, ich habe das eigentlich von einem Blog. Und dann meinte sie so, ja, aber das ist leider falsch. Und dann war ich ein bisschen geschockt. Aber ein Blog, den ich zum Beispiel richtig, richtig gut finde, beziehungsweise die Person macht auch Videos, also so Erklärvideos, und zwar heißt die Webseite Go Billy Korean. Das ist zwar auch leider auf Englisch, aber er erklärt die Sachen richtig gut und wirklich auf seiner Webseite findet man alles, was man braucht. So Audiodateien zum Üben, Videos oder PDF-Dateien, genau. Aber um nochmal zurück aufs Vokabelnlernen zu kommen, man kann ja auch ganz klassisch physische Karteikarten benutzen.
Also zu den Blogs möchte ich nochmal ganz kurz anmerken, bevor wir auf die Karteikarten gehen. Ich weiß, wir springen hin und her. Aber ich habe letztens gelernt, dass diese Blogs meistens von Leuten geschrieben werden, die selber lernen gerade.
Ja.
Also dass ein Koreaner, der Deutsch lernt, zum Beispiel einen Blog übers Deutschlernen schreibt und dann natürlich seine eigenen Sätze dann da reinschreibt und seine verstandene Grammatik. Und teilweise haben die aber nicht so ein hohes Sprachniveau, noch nicht, und schreiben einfach so für sich ihre Notizen da herein und andere Leute denken aber dann, oh, das ist ein Lehrer, das ist ein Sprachlehrer und deswegen übernehmen die Notizen, deswegen da immer auch da vorsichtig sein. Kann passieren, dass da eine Fehlkommunikation stattfindet. Und Karteikarten hatte ich früher auch sehr viel mitgelernt, vor allem während der Schulzeit. Damit lernen auch immer noch sehr viele Leute sehr gerne, weil man dadurch seinen Fortschritt deutlich sieht und nicht so leicht die Motivation dadurch verliert. Man muss nur schaffen, die Übersicht richtig zu behalten und auch die Vokabeln weiterhin regelmäßig zu wiederholen, Denn da scheitert das System ja bei vielen Leuten, dass sie denken, oh, jetzt kann ich das, dann packe ich die Karte nach ganz hinten und dann ist sie auf ewig weg. Und dann auch irgendwann aus dem Gedächtnis. Ich habe früher den Trick benutzt, Karteikarten zu schreiben, also ganz früher, die aber dann nicht in einen Kasten zu packen, sondern auf den Gegenstand. Also Tür hatte die Karteikarte Tür, Fenster hatte die Karteikarte Fenster, Türgriff, Türgriff. Also richtig plump, aber dadurch habe ich halt mich selber immer gezwungen, diese Wörter zu lesen. Und irgendwann waren die dann auch in meinem Kopf verknüpft.
Das mache ich auch, also dass ich die Karteikarten irgendwo dran klebe, besonders wenn ich ein Wort habe, was ich immer wieder nachgucken muss, weil ich es mir einfach nicht merken kann. Und das ist auch besonders gut für den Anfang, weil das ja eigentlich auch ein Weg ist, die Sprache in seinem eigenen Umfeld zu haben und sich zu immersen und halt nicht nur zu lernen, wenn man sich bewusst an den Schreibtisch setzt und sagt, so, ich lerne jetzt Vokabeln.
Apropos sich immersen, was gut dabei hilft, regelmäßig sich einfach dazu zu zwingen, mit Koreanisch auseinanderzusetzen oder allgemein mit Sprachen auseinanderzusetzen, die Tipps könnt ihr auch für andere Sprachen verwenden, ist Hörverstehen oder Hörverständnis zu üben, indem man zum Beispiel koreanisches Radio oder Podcasts hört. Denn es gibt auch Podcasts und ich bin mir nicht genau sicher, aber ich glaube auch Radiosender, die speziell dafür gemacht sind, Koreanisch zu lernen und besonders einfach geschrieben sind, beziehungsweise einfache Sätze, einfache Satzstrukturen langsam, nicht so krass durcheinander sind und dadurch besonders gut zum Üben verwendet werden können. Außerdem gibt es natürlich die Möglichkeit, YouTube-Videos zu gucken. Auch da gibt es wieder besondere YouTube-Videos, wo die Leute besonders langsam sprechen und verständlich sprechen. Und die sind auch sehr gut zum Lernen geeignet. Gibt es da etwas, was euch besonders geholfen hat?
Also ich habe angefangen, tatsächlich mit Videos überhaupt Koreanisch zu lernen. Also der YouTube-Kanal quasi, mit dem ich dazu gekommen bin, der heißt mittlerweile Hyunok Chang. Und die erklärt, also sie ist Koreanischlehrerin und war an der VHS Salzburg. Das war auch mein erster Kurs tatsächlich, also von ihr. Und ihre Videos sind wirklich sehr gut. Also die ersten paar sind nur zum Thema Hangul. Also sie erklärt, wie die geschrieben werden, die einzelnen Buchstaben, wie ja, die Anordnung funktioniert, die Aussprache. Und das fand ich wirklich sehr hilfreich. Und damit habe ich auch Hangul gelernt. Und die Grammatik später habe ich auch immer wieder mit ihren Videos gelernt. Also ist auch ganz praktisch, selbst wenn man in einem Kurs ist, wenn man nochmal was nachschauen will oder sich mit was nochmal auseinandersetzen will, weil man es nicht ganz verstanden hat, dann sind die Videos auch echt gut. Da sind immer viele Beispiele drin. Das fand ich wirklich, wirklich toll. Also das kann ich nur empfehlen, auch wenn man jetzt vielleicht keinen Kurs hat. Das sind wirklich gute Erklärungen und der Kanal ist auch auf Deutsch.
Das sind auf jeden Fall schon mal sehr gute Tipps, um Koreanisch zu lernen und zu üben. Wer aber lieber raus aus diesem Gefühl vom Lernen raus möchte und stattdessen sich wieder ein bisschen immersen möchte, der kann den am meistgenannten Tipp verwenden, und zwar koreanisches Fernsehen schauen. Egal ob K-Drama oder Filme oder auch Variety-Shows. Wenn man sich genug anhört, schnappt man mit der Zeit auch immer mehr Wörter und Satzteile auf und dann irgendwann auch ganze Sätze. Außerdem ist das besonders gut, um Akzente und Dialekte üben zu können. Besonders, wenn man dann koreanisches Fernsehen guckt, wo zum Beispiel Panels sind oder Variety-Shows, denn dort sprechen die Leute oft so, wie sie auch außerhalb des Fernsehens sprechen würden. Also nicht so geskriptet wie zum Beispiel in Dramen, wo es besonders theatralisch sein muss, sondern ein bisschen mehr Alltagssprech.
Aber wirklich, manchmal, wenn ich mir so Variety-Shows angucke, die reden so schnell. Ich komme dann nicht mit. Naja, wenn wir schon bei Serien und Filmen sind, ein kleiner Tipp. Es gibt bei Google Chrome so Browser-Erweiterungen, wo man dann bei Netflix oder YouTube zwei Untertitel hat. Also einmal Deutsch und einmal Koreanisch oder welche Sprache man dann lernt. Das ist auch ein guter Weg zu üben.
Was nämlich auch nicht zu kurz kommen sollte, ist das Lesen zu üben. Also dabei ist es egal, ob es jetzt Untertitel sind oder ob man einfach unsinnig immer wieder die gleichen Verpackungsbeilagen zum Beispiel liest. Aber einfach ins Lesen reinzukommen, damit es alles so ein bisschen natürlicher kommt. Es gibt da natürlich immer diese Hardcore-Leute, die direkt anfangen, Bücher zu lesen und erst das Lesen üben, bevor sie dann überhaupt mit dem Verstehen anfangen. Aber ich meine, man kann ja auch einfach so Zettel in der Wohnung haben, die man sich immer wieder durchliest. Man kann sich auch selber Zettel schreiben, die man sich irgendwo ranhängt mit, keine Ahnung, koreanischen Motivationssprüchen, die man dann immer wieder liest und dann kommt man einfach ins Hangul-Lesen und auch ins irgendwann ins Verstehen rein.
Was man auch machen kann, ist einfach Kinderbücher oder Märchenbücher auf Koreanisch lesen und das so zu üben. Weil ich kann den Gedanken verstehen, dass man kein Buch anfangen will, wo man weiß, man versteht die Hälfte sowieso nicht. Und ich meine, so Kindergeschichten sind ja auch irgendwo interessant, weil man ja auch was über die koreanische Kultur lernt und so. Oder wer auch Webtoons mag, kann es auch damit versuchen.
Ich habe auch mal Webtoons gelesen tatsächlich, auch auf Koreanisch, weil das echt gut ist zum Lernen, wo wir gerade auch bei ja, Comics sind. Ich habe mir den Pons Sprachcomic auch mal gekauft und damit einfach nur das Lesen geübt, einfach ja versucht zu verstehen, was sie sagen. Dann habe ich mich immer total gefreut, so oh, ich kann das, ich kann schon so eine ganze Sprechblase verstehen. Also ich finde, das ist auch gut, nochmal ein anderes Buch zu haben als die normalen Textbücher und damit sich vielleicht auch selber vorzulesen, anderen vorzulesen und einfach seinen Mund an das Koreanisch sprechen zu gewöhnen.
Ich möchte widersprechen. Und zwar, Märchen zu lesen, um Sprachen zu lernen, ist richtig unsinnig, weil ich komme noch mal auf meine Patenkinder zu sprechen. Die lesen auf Deutsch Märchen und da sind solche, also abstrusen Vokabeln und unsinnige Formulierungen drin, die man nie wieder braucht. Die braucht man nur für dieses eine bestimmte Märchen. Ich bin mir nicht mehr sicher, welche Vokabel das war, aber es war eine Art von Kutsche. Und man konnte aus dem Kontext verstehen, um worum es sich handelt. Aber ich kannte dieses Wort nicht auf Deutsch. Und ich habe mein Patenkind gefragt, was bedeutet dieses Wort? Und sie meinte, doch so, ja, keine Ahnung, ist halt so, die Cinderella fährt halt damit. Ich glaube, es war Cinderella. Sie fährt halt damit. Und dann habe ich es gegoogelt und es war eine bestimmte Art von Kutsche, ein Wort, was man heutzutage nicht mehr verwendet. In dem Buch stand es und, also man verwendet das Wort nicht mehr, weil man diese Art von Kutsche nicht mehr fährt, so muss ich sagen. Und in dem Hörbuch wurde es auch gehört, vorgespielt, Hörspiel wurde es auch vorgespielt. Und da habe ich mir gedacht, es macht gar keinen Sinn, Koreanisch zu lernen mit Märchenbüchern, weil da wird es genau so sein. Da werden Vokabeln drin sein, die man nur für Märchen verwendet, die man nicht im Alltag verwendet und auch Formulierungen, die halt nur auf ein bestimmtes Märchen zurückzuführen sind.
Kann ich dazu was sagen? Also, ich stimme dir zu. Trotzdem hat die koreanische Sprache ja was ganz Tolles, nämlich ganz viele verschiedene, also auf Koreanisch heißt es Isonger und Iteo. So, wie soll man das erklären?
Das gibt's auch auf
Ja,
Deutsch. Das nennt sich
dieses eine, genau.
Onomatopoesie und, warte, wie heißt das andere? Nein, nicht Aktionsworte, sondern, ja, das andere. So Comic-Worte. Ich weiß, was du meinst. Ich kann es nicht schreiben. Also sowas wie Wow, Fall, Krach, Boom, Clear.
Genau, danke. Und ich finde, dafür, also die zu lernen, sind Märchenbücher halt mega, mega gut. Oder auch Webtoons. Kommt dann wahrscheinlich auf die persönliche Präferenz an, was man da lieber lesen möchte, weil sonst lernt man diese Wörter halt nirgendwo.
Okay, da stimme ich zu. Da finde ich auch Webtoons sinnvoller. Allerdings auch die Frage, wann brauchst du solche Wörter im Alltag? Also es gibt da auf jeden Fall zwei unterschiedliche Meinungen, würde ich sagen. Aber ich stimme Anja auf jeden Fall zu, dass sich der Körper bzw. der Mund ans Koreanischsprechen gewöhnen muss. Und deshalb ist es auch ganz wichtig, praktische Übungen einzubauen. Und dafür gibt es auch mehrere Möglichkeiten, das umzusetzen. Zum einen kann man wieder zur Universität gehen, zum ZFA zum Beispiel, das ist das Zentrum für Fremdsprachenausbildung, und sagen, hallo, ich möchte gerne ins Sprachenaustauschprogramm, um dort ein oder gleich mehrere Tandempartner zu finden. Und dann setzt man sich zusammen oder macht das online und spricht dann die jeweilige Sprache bzw. Sprachen miteinander, aber hilft zum Beispiel auch bei Problemen oder Hausaufgaben oder Prüfungsvorbereitungen, und manchmal können daraus auch echte Freundschaften entstehen. Wer nicht die Möglichkeit hat, an eine Uni zu gehen oder sich einen Tandempartner zu suchen, der kann auch online suchen, zum Beispiel Brieffreunde, aber es gibt auch Online-Apps für Meetups zum Beispiel. Da habe ich aber leider schon von mehreren Leuten gehört, dass das nicht so zu empfehlen ist, weil ich mehrere negative Erfahrungen schon ja im Internet lesen konnte.
Ja, same. Ich habe auch wirklich schon von so einigen Leuten gehört, dass die Apps nicht wirklich empfehlenswert sind. Für viele ist das Sprechen ja das, wo man am meisten Effort reinstecken muss und wo man sich auch besonders am Anfang sehr unsicher fühlen kann. Aber ich glaube, wir alle sind uns einig, dass das wirklich am besten ist, die Sprache auch selbst anzuwenden. Etwas, was dafür vielleicht eine Motivation sein kann, sind koreanische Redewettbewerbe. Es gibt einen, der jedes Jahr stattfindet. Das ist der koreanische Redewettbewerb für Studierende. Wie der Name schon sagt, ist das auch tatsächlich nur für Studierende, und zwar auch nur die, die Koreanistik oder ähnliche Sachen studieren. Wenn man aber zum Beispiel auf der Webseite oder dem Instagram-Account des Kulturzentrums oder der koreanischen Botschaft nachschaut, posten die manchmal so Aufrufe für Redewettbewerbe. Die sind dann auch für alle Menschen offen und man kann da auch ganz nice Preise gewinnen.
Ja, also ich hatte ja schon am Anfang erwähnt, einmal kurz, dass ich mal eine Zeit hatte, wo ich das Koreanisch lernen aufgegeben habe. Und das lag auch tatsächlich am Praktischen, weil ich irgendwann so eine Angst entwickelt hatte, überhaupt zu sprechen und meinen Mund aufzumachen, weil ich ein bisschen, man könnte sagen, ich habe einen sehr avoidant Style zu leben, weil ich immer ein bisschen ängstlich bin. Ich weiß, man glaubt es kaum. Aber damals wurde ich halt recht häufig korrigiert. Und ich glaube, die Leute meinten das gut, aber das hat mich so verunsichert, dass ich angefangen habe, einfach den Mund zu halten. Also anstatt dass dann, naja, ich habe es schon angenommen, aber ich habe es halt danach nicht mehr umgesetzt, sondern war eher so, ja okay, dann lasse ich lieber die anderen reden, die es halt besser können. Und dadurch, dass ich dann immer mehr aufgehört habe, die Sprache zu nutzen, ist auch mein Wortschatz und mein Grammatikverständnis und alles immer weiter zurückgegangen, sodass ich irgendwann das Gefühl hatte, ich komme gar nicht mehr mit den anderen mit. Und dann später, als ich wieder angefangen habe, Koreanisch zu lernen und wieder reingekommen bin, habe ich genau das Gegenteil gemacht. Ich habe einfach immer losgeredet. Denn wenn die Leute dich verstehen wollen, dann verstehen sie dich meistens auch. Und ich habe mittlerweile natürlich auch Freunde, die nur Koreanisch sprechen, also mit denen ich gar nicht Englisch oder Deutsch oder sonst was reden kann. Und das hilft mir ungemein, weil ich dann auch dazu gezwungen werde, immer Koreanisch zu reden, auch wenn ich mich vielleicht mal unsicher fühle. Deswegen lernt aus meinen Fehlern, bitte alle zusammen, lernt aus meinem Fehler, dass ich damals den Mund gehalten habe. Und hört einfach nicht auf zu reden. Alle Leute, die jetzt sehr gut Koreanisch sprechen, die ich kennengelernt habe in den letzten Jahren, die sagen mir alle immer, sie haben einfach nicht den Mund gehalten. Und auch wenn sie was falsch gesagt haben, einfach weitergeredet. Und wenn man korrigiert wurde, dann vergisst man es vielleicht nach dem ersten Mal, nach dem zehnten Mal, weiß man es dann aber und macht es dann auch richtig. Deswegen einfach Praxiserfahrung immer und immer wieder verwenden. Ein Tipp, wie man das für sich machen kann, wenn man ein bisschen ängstlicher unterwegs ist, ist einfach Spiele auf Koreanisch runterladen. Es gibt auch im App Store viele kleinere Spiele, die wirklich auch Spaß machen und die komplett auf Koreanisch sind und wo man dann seine Zeit ein bisschen mit vertreiben kann, ohne wirklich Koreanisch zu lernen, also ohne wirklich so Vokabeln zu pauken. Aber dadurch, dass man ja das Spiel verstehen möchte und auch weiterkommen möchte, eignet man sich immer mehr Sprache auch an und lernt so automatisch Koreanisch, einfach über die Zeit.
Ja, das ist allgemein ein sehr guter Tipp. Ich weiß jetzt nicht, ob das so eine gute Idee ist für alle, aber was man auch machen kann, ist, sein Handy einfach auf Koreanisch umzustellen. Gut, das ist vielleicht ein bisschen hardcore, aber kann man auch machen. Und ich habe auch von Leuten gehört, die generell gerne gamen und so, also durch so Multiplayer Spiele KoreanerInnen kennengelernt haben und dann einfach mit denen immer über Voice-Chat geredet haben und so auch ihre Sprachkenntnisse sehr schnell verbessert haben. Also man kann wirklich kreativ dabei werden, wie man die Sprache praktisch anwenden kann.
So, jetzt haben wir schon sehr viele Lernarten besprochen. Es waren nicht alle, aber es waren schon echt viele und verschiedene und ein paar echt gute Tipps ausgetauscht. Ich denke vor allem für Leute, die gerade erst anfangen oder überlegen anzufangen, sage ich mal. Um nochmal abschließend zusammenzufassen, was würdet ihr sagen, hat euch damals am meisten geholfen, Koreanisch zu lernen? Lisa.
Also, ich kann für mich sagen, dass die Sprachkurse an der Uni ein guter Einstieg waren, weil, wie Anja auch schon gesagt hat, durch diese Regelmäßigkeit hatte man erstens halt, musste man lernen, in Anführungszeichen, und man hatte aber auch das Gefühl, dass man sich tatsächlich verbessert. Eine Sache, die ich gerne anders gemacht hätte, ist, dass ich mich viel früher um einen Tandempartner oder Tandempartnerin hätte bemühen sollen, weil das selber Sprechen mir so viel weitergeholfen hätte. Das habe ich aber erst später gemerkt. Sonst war es aber auf jeden Fall gut, dass man irgendwann halt so eine gewisse Basis an Wortschatz und Grammatik aufgebaut hat, woran man anknüpfen konnte. Da sollte man sich auch überlegen, warum man überhaupt Koreanisch lernen möchte. Also es gibt ja Leute, die später in Korea leben oder arbeiten wollen oder studieren und die gehen da ja vielleicht anders ran als jemand, der oder die das so für sich machen möchte im eigenen Tempo, weil man sagt, man würde gerne koreanische Lieder oder K-Dramas so verstehen, ohne Untertitel, ohne Übersetzung.
Ja, also ich glaube, ich habe mein Regret schon gut beschrieben gerade, also dass ich einfach irgendwann aufgegeben habe, anstatt Niederlagen, sag ich mal, mir nicht so zu Herzen zu nehmen und einfach weiterzumachen, auch wenn die anderen schneller lernen und auch wenn die anderen besser sind oder besser sprechen können, besser lesen können, einfach trotzdem weiterzumachen und auf mich zu achten und halt auch einfach nicht den Mund zu halten. Also einfach weiterreden und weiter lernen und auch den Spaß daran nicht verlieren und sich nicht zum Lernen zwingen. Weil ich glaube, dadurch verliert man halt auch sehr viel, wenn man sich einfach immer neue Möglichkeiten sucht, wie zum Beispiel jetzt durch Handyspiele, anstatt sich stur hinzusetzen und Nachrichten zu gucken. oder Nachrichten zu lesen. Also ich habe immer noch keinen Spaß daran, Nachrichten zu lesen. Also ich finde, man sollte einfach so sich seine Möglichkeiten suchen und halt das, was man versteht, wenn man was versteht, sich da auch drüber zu freuen und halt auch seine Erfolge zu feiern. Aber ich glaube, das sind viele Sachen, die so allgemein im Leben gelten, die ich jetzt gerade aufgezählt habe. Also sich einfach auch darüber zu freuen und dran zu bleiben. Und man merkt das gar nicht, wie viel Fortschritte man macht, weil man immer kleine Fortschritte macht. Und wenn man dann Leute nach einem Jahr oder nach längerer Zeit halt wieder sieht, dann denken die sich, wow, du hast so riesen Fortschritte gemacht. Man selber sieht die nicht. Deswegen vielleicht auch ein bisschen protokollieren, nicht im Sinne von Tagebuch führen, ich habe heute 10 Vokabeln gelernt, sondern vielleicht sich filmen, wie man Koreanisch spricht, auch wenn das in dem Moment ein bisschen, Entschuldigung für das Wort, cringe ist. Aber wenn man dann ein Jahr später sich das Video anguckt, denkt man so, wow, jetzt muss ich gar nicht über diese Vokabeln mehr nachdenken. Ich muss gar nicht mehr diese Vokabeln nachschlagen, die ich dann damals noch nachschlagen musste. Oder ich kann dann, wenn man in Korea ist, oh, ich kann einfach zur Post gehen, ohne darüber nachzudenken oder ohne Papago rausholen zu müssen. Das hatten wir gar nicht erwähnt, Papago. Benutzt es nicht zu viel, weil sonst lernt ihr nichts. Ja, also ich würde sagen, das sind jetzt allgemein so Lebensweisheiten. Ich werde schon alt, ich hau hier schon Lebensweisheiten raus. Anja, du bist noch neu, du bist noch frisch, du bist noch jung. Was würdest du dazu sagen?
Also ich würde sagen, dass es sehr wichtig ist, Geduld mit sich selbst auch zu haben. Es ist voll normal, dass man vielleicht bei manchen Grammatiken ein bisschen am Verzweifeln ist und sich denkt, was ist denn jetzt der Unterschied zur anderen Grammatik? Da kann ich nur empfehlen, einfach ja, ruhig zu bleiben und sich vielleicht von anderen Kursteilnehmern, die das vielleicht verstehen, erklären zu lassen, nochmal ein Video dazu anzugucken, die Lehrkraft nochmal zu fragen und nicht direkt durchzudrehen, also ruhig zu bleiben. Und ansonsten, ich würde dir da voll zustimmen, was du gesagt hast. Ich denke vor allem, also bei mir zum Beispiel, ich habe jetzt gerade keine Zeit, wirklich da Kapazitäten frei, mich noch ins Koreanisch lernen reinzustürzen. Aber mir ist es wichtig und dann kann ich auch sagen, okay, jetzt gerade ist vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt, aber wenn ich jetzt mein Abitur dann nächstes Jahr habe, dann kann ich wieder anfangen. Ich habe vor, nach Korea zu gehen, nach meinem Abitur und das ist meine Motivation, sich die Motivation vor Augen zu halten und dann quasi so auf so Ziele hinzuarbeiten. Und ich habe dazu tatsächlich noch so eine kleine Story. Ich war ja noch nie in Korea und dementsprechend ist mein Kontakt auch mit Muttersprachlern ziemlich gering. Und ich habe es jetzt schon mehrfach erwähnt, dass ich in einer ländlichen Gegend wohne und dann war ich mal in so einem Städtchen und ich bin aus dem Laden rausgekommen und ich habe Koreanisch gehört. Und dann dachte ich mir so, oh, das ist Koreanisch. Und dann dachte ich mir, okay, ich bin jetzt mutig und ich spreche die jetzt einfach an und ich habe eine super tolle Unterhaltung geführt mit denen, die waren auf einer Geschäftsreise und waren deshalb in Deutschland und das hat mich so motiviert auch, weil ich einfach gesehen habe, ich kann mit dem Koreanisch was anfangen und das sind so kleine Erfolge, die man total feiern kann. Mir hat dann einer aus der Gruppe einen 1000-Won-Schein geschenkt und der ist jetzt unter meiner Schreibtischunterlage und motiviert mich quasi dazu, weiterzulernen. Und ich denke, so kleine Erfolge sind was Schönes, an denen man sich festhalten kann und sich motivieren kann.
Das ist super süß gewesen, was du gerade erzählt hast. Ja, jetzt sind wir schon in so ein bisschen emotionaleren Abklang zum Ende der Folge. Habt ihr noch irgendwelche ermutigenden Worte für alle Koreanisch Lernenden da draußen?
Ich glaube, meins kann ziemlich als motivierende Worte, also was ich gerade gesagt habe, wären meine motivierenden Worte.
Okay. Lisa, möchtest du noch was sagen?
Eigentlich, ihr habt beide schon richtig gute Sachen gesagt. So als Abschluss fand ich das gut, die Geschichte von Anja.
Okay, dann verabschieden wir uns mit einem sehr emotionalen Ende irgendwie. Wie wir jetzt da hingekommen sind. Wir haben so lustig angefangen, ne? Ich habe von Jackson erzählt und so. Jetzt sind wir hier bei solchen bewegenden Geschichten. Wir haben jetzt auch gut und lange gequatscht. Deswegen verabschieden wir uns mal. Falls ihr dem Podcast noch nicht folgt, dann tut das doch gerne. Ihr findet uns auf den Streaming-Portalen Apple Podcast, Google Podcast, Spotify und noch vielen mehr. Ansonsten folgt uns auch gerne auf YouTube. Dort könnt ihr den Kanal abonnieren oder auch auf Instagram unter @dkjnetwork. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Bye.
Bye, bye.
Du hast Post. Post aus Korea.